Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EBB-Podcasts. Mein Name ist Yannick Feller, ich arbeite als IT-Trainer und Medienpädagoge bei der EBB. Und vielleicht kennt ihr meine Stimme schon aus den Intros der letzten Folgen. Heute auch mit dabei ist Nora Schleich. Sie ist unsere Programmkoordinatorin und auch sie habt ihr in den vorherigen Folgen schon gehört, als Moderatorin unserer Veranstaltung. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das uns in der EBB sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Bildung. Das machen wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben noch einen Gast eingeladen, Professor Nils Köbel. Er ist Professor für Pädagogik an der Katholischen Hochschule in Mainz und vielleicht kennt ihr ihn aus einem anderen Podcast, dem Soziopod. Dort hat er zusammen mit Patrick Breitenbach über viele Jahre Themen aus Soziologie und Philosophie diskutiert. Im letzten Jahr haben die beiden das Projekt beendet, aber ihr findet nach wie vor alle Folgen online zum Nachhören. Nora und ich sind beide große Fans des Soziopods und freuen uns deshalb sehr, dass er heute mit dabei ist. Wir hoffen, ihr freut euch auch und wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
Hallo, mein Name ist Nora Schleich, ich bin die Programmkoordinatorin in der EWB und ich begrüße hier zwei ganz interessante Leute zum kleinen EWB-Podcast zum Thema Bildung und Bildungsbegriff. Das ist zum einen Nils Köbel. Hallo Nils.
Hallo, guten Morgen.
Und dann auch noch Yannick Feller.
Hallo.
Vielleicht fragen sich die Leute, warum wir drei gerade hier zusammenkommen, um über das Thema Bildung zu sprechen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, kurz zu erzählen, warum ihr Leute seid, die im Bildungsbereich was zu tun haben.
Ja, ich kann ja mal starten. Also ich bin, wie gesagt, Nils Köbel. Ich bin Professor für Pädagogik an der Katholischen Hochschule in Mainz. Und ich habe in meinen Vorlesungen und Seminaren sehr viel mit dem Bildungsbegriff zu tun, weil eben Bildung ein Grundbegriff ist der Erziehungswissenschaft und der Pädagogik. Und deshalb diskutiere ich sehr viel mit Studierenden über den Bildungsbegriff und versuche auch quasi Bildungsprozesse zu ermöglichen in meinen Seminaren und Vorlesungen, weil ich versuche, das, was ich unter Bildung verstehe, auch anzuwenden, wenn ich mit Studierenden arbeite und diskutiere und über pädagogische Situationen spreche mit Kindern und Jugendlichen. Deshalb ist der Bildungsbegriff quasi ein Querschnittsbegriff meiner gesamten Arbeit, die ich mache.
Okay, schon mal sehr interessant, gute Voraussetzungen für heute. Und du, Janik?
Ich arbeite in der EWB und die EWB ist ja ein Bildungsort, wenn man so will. Ein offener Bildungsort mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Ich bin vor allem im Bereich unserer E-Stuff, also unsere Angebote zum Thema Computer, Smartphone für alle Menschen, die da Bedarf haben, sich da Unterstützung zu suchen, um in der digitalen Welt sich zurechtzufinden. Und ja, das ist ja auch Bildung, quasi sich bestimmte Sachen anzueignen, um die dann im eigenen Leben, die einen im eigenen Leben weiterbringen und die einem ermöglichen, bestimmte Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht tun könnte. Genau.
Und mich interessiert der Bildungsbegriff natürlich auch, sonst wäre ich ja gar nicht hier und auch nicht in der EWB, weil dort Bildung ein wenig anders verstanden wird als so vielleicht im Normalen. Normal, wenn man Bildung hört, denkt man an Schule und vielleicht sogar direkt auch noch an Frontalunterricht. Und der Bildung ist aber wesentlich mehr. Und ich finde den Begriff der Bildung schon einen sehr interessanten, weil anders als im englischen Education oder im französischen Education kann Bildung viel mehr heißen. Bildung kann heißen, sich bilden im Sinne von sich zu einer Person bilden, ein Gebilde von sich selbst werden. Bildend werden heißt auch gestaltend werden und somit auch in der Welt wieder wirksam. Also das finde ich sehr interessant und vielleicht kann man auch darüber nachdenken, warum es diesen engen Bildungsbegriff gibt. Und warum es aber vor allen Dingen auch einen weiteren Bildungsbegriff geben muss.
Also ich denke halt, der Bildungsbegriff ist immer abhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen er verwendet wird. Und wenn man heute an unsere Gesellschaft denkt, ist unsere Gesellschaft ja sehr stark auf das konzentriert, was man so Zweckrationalität nennt, also Verwertbarkeit und wofür nützt etwas und was bringt mir etwas. Deshalb ist unser Bildungsbegriff in unserer Gesellschaft heute auch sehr stark auf diesen Nützlichkeitsaspekt bezogen, dass man fragt, wofür kann ich das brauchen? Was hilft mir das zum Beispiel im beruflichen Leben? Deshalb haben wir auch so eine ganz breite Landschaft der Fort- und Weiterbildung, der Qualifikation, damit wir bestimmte Positionen in der Gesellschaft auch erreichen können. Und unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass gesellschaftliche Positionsverteilungen vor allem nach Schulabschlüssen funktionieren und nach Qualifikation. Das heißt, wenn ich eine höhere Qualifikation habe, dann stehen mir mehr Türen offen. Und deshalb ist zum Beispiel unser Problem auch in Deutschland, wo ich jetzt in der sozialen Arbeit tätig bin, wenn Kinder und Jugendliche keinen Bildungsabschluss haben. Das ist zum Beispiel so ein Alarmzeichen, weil dann ganz viele gesellschaftliche Möglichkeiten verschlossen sind. Und deshalb ist so ein Bereich der sozialen Arbeit mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen daran zu arbeiten, dass sie zum Beispiel einen Schulabschluss nachholen oder dass sie bestimmte Qualifikationen auch machen, damit sie gesellschaftlich handlungsfähiger werden und bestimmte Positionen zu erreichen. Das wäre so die eine Facette von Bildung, die heute sehr stark ist, weil man heute mit Bildung ganz viel an Qualifikation denkt und an Nützlichkeitserwägung. Man kann auch Bildung ganz anders verstehen. Also mein Bildungsbegriff, den ich so verwende, bezieht sich eben nicht nur auf Gesellschaft, sondern noch viel stärker auf das Subjekt, also auf das Individuum. Weil man sagen kann, Bildung ist eigentlich nicht nur der Prozess, dass man etwas lernt und sich Wissen aneignet, sondern Bildung beginnt eigentlich erst dann, wenn man dieses Wissen, was man sich in Institutionen aneignet, verwendet, um daran an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Also das könnte man sagen, ist der Übergang von Wissen zu Bildung, dass ich das Wissen verwende, um damit an meine eigene Persönlichkeit weiterzukommen. Also zu fragen, was macht dieses Wissen eigentlich mit mir? Sodass dieser Container des Wissens nicht immer voller wird, sondern dass dieser Container des Wissens sich anfängt zu verändern durch das, was reinkommt. Und wenn mich das Wissen verändert und wenn mich das Wissen irgendwie weiterbringt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dann würde ich eher von Bildung sprechen. Also es gibt ein schönes Zitat von dem Schweizer Philosophen Peter Biri, der das sehr schön nachgezeichnet hat. Der hat gesagt, ein Beispiel für Bildung ist, wenn ich nach dem Lesen eines Buches ein anderer bin als vorher. Also das wäre eigentlich im humanistischen Sinne, im klassischen Sinne Bildung. Also das Wissen, was ich mir aneigne, macht etwas mit mir. Lasst quasi das Wissen in mich hinein, sodass es in mir arbeitet und mich weiterbringt in meiner Identität und Persönlichkeit. Und das wäre so die zweite Facette von Bildung. Also Bildung nicht nur als Qualifikation und Nützlichkeit, sondern Bildung eben auch als Persönlichkeitsbildung. Und diese zwei Facetten, glaube ich, sind beim Bildungsbegriff ganz wichtig und ganz stark und stehen auch oft in Spannung zueinander.
Ja, also Biri ist, glaube ich, einer der wichtigsten, oder nicht, einer der bekanntesten Philosophen zum Thema. Ich weiß noch ein Zitat, was mir auch sehr gut gefallen ist von ihm, war: Bildung heißt, ja, Formen der Statue meiner eigenen Seele. Nicht genau übersetzt, aber wirklich dieses, ja, sich selbst zu jemandem machen, was ja ganz klar dem humanistischen Bildungsideal eigentlich entspricht. Janik, du bist ja studierter Didaktiker und Pädagoge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wie hast du das denn erfahren in diesem Studium? War es da eher dieser zweckrationale Aspekt, den man berücksichtigen sollte in dem, was man nachher macht? Oder hat man sich da auch trotzdem eher mit dem weiten Bildungsbegriff beschäftigt?
Ja, das war in meinem Master immer so ein bisschen ein Paradox, weil also der Master hieß E-Learning und Medienbildung. Also es ging wirklich um Bildung, vor allem in Verbindung mit dem Digitalen. Und so die Ideale, die da dahinter standen, gingen schon eher zu so einem ganzheitlichen Verständnis von Bildung. Aber die Art und Weise, wie dann die meisten Seminare strukturiert waren, waren dann doch eher das klassische. Das klassische Lernformat, wie man es aus der Uni, aus der Hochschule kennt, das war dann immer so ein bisschen, stand sich dann immer so ein bisschen gegenüber. Aber trotzdem habe ich in der Zeit so mein Bildungsverständnis, was ich jetzt habe, was auch in die Richtung des weiteren Bildungsverständnisses geht, entwickelt. Aber auch dann eher dadurch, dass ich halt selbst noch mich über die Seminare hinaus mit Sachen beschäftigt habe. Zum Beispiel habe ich den Soziopod entdeckt in dieser Zeit, weil wir ein Seminar zu Medientheorien hatten und da habe ich immer relativ wenig verstanden bei den Texten und dann war das ein Weg, um da irgendwie einen besseren Zugang zu finden. Und ja, dann hat das für mich irgendwann auch alles mehr Sinn ergeben.
Das heißt, deine Bildung ist nicht nur hat nicht nur an der Uni stattgefunden, sondern vor allen Dingen dadurch, was du dir selber angeeignet hast. Und das heißt, nicht wirklich eine kategorisierte oder gestörte Form hatte.
Ja, also man lernt ja nicht nur in den Institutionen, die es dafür gibt, wie Schule und Universität, sondern viel darüber hinaus. Ich bin auch bei den Pfadfindern aufgewachsen und das ist auch ein Ort, an dem ich sehr viel Bildung erfahren habe. Nicht vielleicht im klassischen Sinne wie in der Schule, sondern halt ja durch Erfahrung, wenn man so will.
Was ja eigentlich wieder eher dem humanistischen Bildungsideal entspricht, weil, wenn wir uns das vielleicht kurz vor Augen rufen, da stand ja der Mensch im Mittelpunkt, das Subjekt, das mit all seinen Fähigkeiten sich vervollkommnen sollte und nicht nur kognitive Wissensaneignung. Das heißt, es ging wirklich auch um das Seelische, um das Kreative, um diese Ganzheitlichkeit, die einen dann sollte zu einem selbstwirksame Mitglied des Ganzen, der ganzen Menschheit machen. Interessanterweise ist das aufklärerische Bildungsideal dann in meinen Augen, und das können wir jetzt diskutieren, ein wenig schon enger geworden, weil da eigentlich die Vernunft und die Ratio ja das war, was fast über allem stand. Und so dieses ein wenig kategorisierendere des Bildungsbegriffs durch eben Wissensaneignung, die Enzyklopädien wurden ja auch in der Zeit geschrieben, dass da schon mehr dieses Bilden durch das Intellektuelle oder durch den intellektuellen Bereich, dass man das mehr so, da so vertreten sehen haben wollte. Und heute, also oder vielleicht heute nicht mehr so ganz viel, aber vor einer Zeit war es ja so, dass eigentlich Schule nur Wissensaneignung, also viel Wissensaneignung war, um eben den Zweck zu erfüllen, mit genug Know-how auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Das wäre ja dann aber ein sehr verkürzter Bildungsbegriff oder ein sehr verkürzter Bildungsrahmen, der da stattfindet. Weil es gibt ja nicht jetzt Fächer und Kompetenzen, die übergreifend unbedingt immer sind, sondern in Luxemburg besonders das, was auf Wirtschaft oder IT oder auch noch das Medizinische hinausläuft. Das sind Talente, die ganz stark gefördert werden. Und man hat schon ein wenig den Eindruck, wenn man sich die Curricula anschaut, dass da wirklich diese Talente sind, die primär gefördert werden, sodass da wieder die Bildung nochmal sich einen Einschnitt verpasst oder verpasst bekommen hat, um in gewisse Kategorien besser reinzupassen, um die eben zweckrational ausgedacht wurden. Nils, du bist ja jetzt auch sogar, glaube ich, Rektor, Vizerektor an der.
Ja.
Also, wie siehst du das?
Rektor bei uns, genau.
Ja.
Vizerektor kann man auch sagen, ja, genau.
Wie siehst du es denn bei dir? Wie ist denn da die Fächeraufteilung? Wie wird Bildung denn bei euch an der Hochschule denn da garantiert? Ist es dann auch wirklich ein bisschen zugeschnittener oder versucht ihr auch das Ganze ein wenig holistischer und vielleicht im humanistischen Bildungsideal entsprechend zu gestalten?
Ja, wir versuchen das auf jeden Fall schon. Ich meine, ich arbeite ja an der Fachhochschule. Also Fachhochschule heißt ja angewandte Wissenschaften. Das heißt, wir haben nicht ganz so viel Grundlagenforschung wie die Universitäten, sondern versuchen schon, das zuzuschneiden auf unser Feld. Also in meinem Bereich ist das ja die soziale Arbeit. Also wie kann man das Wissen so vermitteln und so zuschneiden, dass es tatsächlich anwendungsfähig ist, wenn ich mit Menschen arbeite in der sozialen Arbeit? Trotzdem versuchen wir natürlich neben diesen Anwendungsbereichen Studierende in ihr, also Räume zu geben, damit sie an ihrer Persönlichkeit arbeiten können. Weil gerade in der sozialen Arbeit haben wir es immer mit ganzen Menschen zu tun. Also wir sind ja nicht so wie Mediziner oder so an bestimmten Aspekten des Menschen interessiert, sondern an dem ganzen Menschen, also an allen Themen, die da kommen können. Und deshalb brauchen wir gerade in der sozialen Arbeit, in meinem Fachbereich, brauchen wir nicht nur Spezialisten, sondern wir brauchen Persönlichkeiten, die auch Beziehungen aufnehmen können zu anderen Personen und in diesen Beziehungen arbeiten können. Deshalb ist dieser Bildungsbegriff natürlich eigentlich die Grundlage für alles. Also alle Fächer, die wir haben und alle Teilbereiche müssen so vermittelt werden, dass Bildung entstehen kann. Das Problem ist natürlich, dass man das nicht einfach direkt herstellen kann. Also wenn wir diesen Bildungsbegriff ernst nehmen, Bildung als Arbeit an meiner Persönlichkeit, dann kann ich das ja nicht erzwingen, sondern das muss in der gelingenden Beziehung entstehen. Und deshalb ist auch für uns ganz wichtig, Räume zu schaffen, in denen Studierenden sozusagen sich um sich selbst kümmern können, wie das der Peter Biri sagt. Also Räume zu haben, wo sie diskutieren können, wo es mal nicht um Noten geht, sondern wo wir Methoden ausprobieren, auch Erlebnispädagogik gemeinsam machen. sodass ich in bestimmten Erfahrungen auch merke, was dieses Wissen für mich bedeutet. Und diese Räume zu eröffnen, ist etwas, was auch gerade mir sehr wichtig ist. In meiner Funktion jetzt im Rektorat merke ich halt, dass wir sehr stark eingebunden sind in finanzielle Strukturen. Also wir müssen natürlich auch ganz viel sparen und so wie alle im Moment. Und das ist natürlich immer so ein Balanceakt. Also, dass wir einerseits Notwendigkeiten sehen und denen gerecht werden. Wir haben ja auch Verantwortung einfach auch für die Gesamtinstitution. Und trotzdem diese Räume zu lassen, sodass es nicht einfach nur immer um Verwertbarkeit und um Funktionalität geht. Und diese Spannung, die erlebe ich natürlich schon auch alltäglich, auch jetzt in der Funktion, in dieser Leitungsfunktion, klar.
Ja, Nick, wie sieht es denn bei dir aus? Weil du versuchst ja auch den Leuten, die zu dir in die Kurse kommen, eigentlich den Raum zu geben, für sich selber zu entdecken, was es mit dieser ganzen digitalen Welt auf sich hat. Wie gestaltest du das denn?
Ja, das ist auf jeden Fall der Anspruch, also so einen Raum zu schaffen, wo die Leute das mit Unterstützung selbst entdecken können. Aber auch da ist es ja so ein bisschen ein Ideal, dem man auch nicht immer gerecht wird. Also im Idealfall, also mein Ziel ist eigentlich, die Leute dahin zu bringen, dass sie ihre Probleme mit dem Handy, mit dem Computer selbst lösen können. Weil wenn ich ihnen schnell ihr Problem löse, dann ist das Problem zwar erstmal gelöst, aber dann haben sie eine Woche später wieder ein anderes Problem und wissen dann wieder nicht mehr weiter. Und deswegen ist das Ziel eigentlich, ihnen die Tools an die Hand zu geben, dass sie das selbst schaffen können. Aber dann ist die Zeit, die man mit den Leuten hat, dann doch immer begrenzt und teilweise fehlt so viel Vorwissen, dass das auch nicht immer zu 100% funktioniert, was dann schade ist, aber ja, da ist man dann halt auch so ein bisschen in der Struktur gefangen, sage ich jetzt mal. Also, dass man halt ja nicht dem nicht immer komplett gerecht werden kann, diesem Anspruch.
Wie erlebt ihr beide das denn, wenn ihr versucht, diese Räume zu öffnen, wo Selbstlernen oder Selbstentwicklung stattfinden kann, das Innere, dieses innere Motivator aktiviert wird, um was an sich selbst zu bilden? Platon meinte ja, Bildung ist die Umwandlung der Seele, was ich auch sehr schön finde, weil das wirklich dieses Innere hinweist. Wie erfahrt ihr das, wenn ihr diese Räume öffnet oder öffnen versucht? Wie gehen denn die Leute damit um? Provokativ könnte man sagen, die sind es gar nicht mehr gewohnt, dass Selbstlernen stattfinden muss, weil dieses Wissen konsumieren eben lange an der Schule stattfand. Wie erlebt ihr das?
Also ich denke, es ist wichtig, diesen Bildungsbegriff ein bisschen weiter zu sehen. Also ich erlebe ganz viele Studierende, die die Räume sehr erstmal so nutzen, wie man es nicht erwarten würde. Also zum Beispiel haben wir jetzt so eine Aktion, wollen wir starten, dass wir Tischtennisplatten anschaffen für unsere Hochschule. Das ist erstmal etwas, wo man sagen würde, das hat mit Bildung gar nichts zu tun. Wenn man dann mit den Studierenden ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass das eigentlich eine sehr viel tiefere Dimension hat, als man eigentlich meint im ersten Moment, weil die sagen, Tischtennis ist etwas, was die sozusagen zwischen ihren Seminaren gerne machen, gerade jetzt natürlich, wenn es wieder wärmer wird im Sommer. Und das schafft Beziehungen. Also das schafft auch Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Das schafft auch Möglichkeiten, vielleicht Freundschaften zu knüpfen, gerade für Leute, die nicht so extrovertiert sind und auf Leute zugehen können. Und dieses Spiel, dieses Ping-Pong, dieses Hin und Her ist ja auch so eine Symbolisierung von Interaktion. Und wenn man darüber spricht mit Studierenden, also was heißt das, warum und nicht einfach nur sagt, oh, wir haben Geld oder kein Geld, sondern diese Motivation erfragt, dann kommt man sehr schnell, finde ich, auf solche Schichten, die dann wiederum was mit Bildung zu tun haben. Deshalb finde ich es wichtig, nicht nur Räume zu eröffnen und zu sagen, ich schließe auf und ihr macht mal, sondern mit Menschen in Beziehung zu treten. Ich glaube, das ist der Schlüssel für Bildung. Und deshalb hat, glaube ich, auch Bildung sehr viel mit der Persönlichkeit der Lehrkraft zu tun. Also das habe ich in der Schule auch gemerkt. Es gibt natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die einfach nur Wissen und Stoff vermitteln. Es gibt aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die ich auch hatte, bei denen ich gemerkt habe, dass dieses Wissen, was sie vermitteln, tatsächlich sie weitergebracht hat in ihrem Leben. Und wenn man das an einer Person spürt, dann wirkt es ansteckend. Dann ist das sowas wie ein Funke, der überspringen kann. Und deshalb versuche ich auch immer in meinen Seminaren, das habe ich auch in meinem Podcast, in dem Soziopod immer versucht, also zu zeigen, dass es sich lohnt, dieses Buch zu lesen, dass es sich lohnt, diese Theorie sich anzueignen, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht kompliziert klingt. Weil wenn man das versteht, dann versteht man ein bisschen mehr über Gesellschaft Und man versteht ein bisschen mehr über sich selbst. Und diesen sozusagen an der eigenen Person zu zeigen, dass es sich lohnt, diesen Prozess einzugehen der Bildung, auch wenn er vielleicht anstrengend am Anfang ist oder auch riskant ist, weil man so Überzeugungen dann vielleicht verliert oder korrigieren muss, muss ich als Lehrkraft immer zeigen, dass sich das lohnt. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel für Bildung, dass man nicht einfach sagt, hier ist der Stoff oder hier ist das Material und jetzt mach mal, sondern dass man ins Gespräch kommt, dass man in Beziehung zusammen erörtert, was das für mich, für dich bedeutet. Und dann können so Bildungsprozesse, glaube ich, viel besser entstehen.
Es war eine sehr wunderbare Beschreibung davon. Also vielen Dank dafür. Das heißt, ich sehe dich dann auch Ping-Pong spielen mit den
Ich
Studis.
spiele auch Ping-Pong, ich mache auch Erlebnispädagogik mit denen zum Beispiel. Ja? Also Dinge, die ganz erstmal unnützlich sind, würde man sagen, die
Auch.
aber hochgradig sinnvoll sind, weil gerade in diesen Momenten, wo es nicht um Leistung geht oder um die Frage, wozu brauche ich das, entsteht oftmals ganz viel Bildung. Und das darf man nicht übersehen, dass sozusagen so ein gelingendes Gespräch auf dem Flur oder zwischen Tür und Angel manchmal mehr macht als jetzt 1,5 Stunden Vorlesung. Das habe ich übrigens bei meinem eigenen Prof auch erlebt, bei Michael Drumlik. Da waren die besten Gespräche nach dem Kolloquium in der Pizzeria, ja, wo man mal irgendwie beim Essen nochmal eine Frage stellen konnte und plötzlich auf einer anderen Ebene nochmal sprechen konnte. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also gerade so diese Zwischenräume, die waren für mich auch immer ganz wichtig und die versuche ich auch zu ermöglichen.
Ich
Ja.
tutoriere. Oh, pardon, Janik, willst du hier zuerst?
Ich erlebe das auch in meinen Kursen, dass so diese Zwischenräume, also ich mache immer, der Kurs geht 2 Stunden und in der Mitte mache ich immer eine kleine Kaffeepause. Und dann kommen die Leute halt untereinander ins Gespräch und tauschen sich über ihre Probleme aus mit dem Smartphone und so weiter. Und das finde ich auch immer total spannend und ja, toll zu beobachten. Vor allem, wenn die Leute sich dann halt selbst unterstützen gegenseitig im Kurs. Also da, ja, das sind eigentlich immer meine Lieblingsmomente, weil ich dann das Gefühl habe, da, ja, da passiert dann so viel, was über den eigentlichen Kurs oder den Inhalt, den ich probiere zu vermitteln, hinausgeht. Und davon lebt das Ganze dann auch. Also von den Beziehungen, von den Leuten untereinander oder auch von mir mit den Leuten. Weil, ja, ich will da nicht einfach einen Vortrag halten, sondern ich will halt irgendwie mit den Leuten in Interaktion gehen und gucken, ja, was sind jetzt die Sachen, die konkret anliegen und ja.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich tutoriere Studis bei Bachelor- und Masterarbeiten, aber außerhalb einer Universität, eher so im Privaten. Und interessant ist, dass die meisten kommen und total blockiert sind und Panik haben, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie diese Vorgaben haben und sich daran halten sollen. Und das kommt denen irgendwie nicht, die kommen nicht damit zurecht. Und was wir eigentlich machen, ist, Gespräche, Vertrauen aufbauen und Sicherheit wieder aufbauen und dann auch mal im Gespräch einfach über das Thema sprechen und was begeistert dich bei dem Thema und dann ein bisschen persönlicher an die Sache rangehen und dann kommt wieder dieser kleine Funke so, ah ja, ich mache das ja eigentlich, weil ich es gerne mache und ich habe da noch eine Idee, glaubst du, das macht Sinn? Und dann ist nicht jetzt meine Rolle zu sagen, ja, das macht Sinn, weil. Sondern hey, dann frag dich doch mal, warum könnte das Sinn machen? Oder wie würdest du das einbinden? Und dieses Selbstvertrauen in diese Selbstwirksamkeit wieder gewinnen, ist, glaube ich, ein Schlüssel zu ganz vielen. Also ich sehe das eigentlich fast in jedem Tutorat, das ich angehe. Und wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, wo ich jetzt war, Gymnasium vor allen Dingen, da war das wohl bei wenigen Lehrern auch schon das Ziel, diese Selbstwirksamkeit des Schülers oder der Schülerin anzufachen. Aber ganz oft war es eben, hier, das müsst ihr lernen, das ist für die Prüfung, wir haben jetzt, das ist unser Programm, Punkt. Und das macht es so unsicher, glaube ich, weil man sich ja ganz oft gar nicht mit diesen Programmen oder Inhalten dann doch auch identifizieren kann. Und wenn dann der Lehrende es nicht fertig bringt, dieses Hartmut Rosa würde ja den schönen Begriff der Resonanz verwenden, diesen Stoff zum Resonieren bringen, indem er die eigenen Werte und den eigenen Sinn, den er daran sieht, mit übermittelt, dann ist eigentlich von vornherein diese Beziehung zum Lernstoff oder zum Lehrenden oder zum Lernort verstummt. Und die Frage ist ja, wie kann man das bestmöglich dann noch garantieren, wenn man sich im schulischen Kontext befindet? Oder ist es deswegen so notwendig, dass es außerschulische Kontexte gibt? Oder wie vielleicht bei dir, Nils, an deiner Hochschule, dass es dann doch wieder Momente gibt, wo sich Leute, obwohl sie institutionalisiert sind, sich wirklich darum bemühen. Ist es also eine Krankheit unserer Zeit, dass der Bildungsbegriff so eng ist, oder sehen wir das nur so, weil wir drei zum Beispiel mit einem ganz anderen Bildungsverständnis und mit einer ganz anderen Anliegen daran gehen?
Ja, ich glaube, bei dem Bildungsbegriff, so wie wir ihn jetzt so umrissen haben, ist das wichtig, dass es eben, man kann das nicht garantieren. Also ich glaube, das ist das Erste, was ich so sagen würde, weil wenn man sagt, also ich kriege das nicht hin, dann ist das ja wieder ein Leistungsding, das dahinter steht. Also die Lehrkraft muss das dann ermöglichen, wenn sie es nicht macht, hat sie versagt. So. Und dieser Bildungsbegriff in tieferem Sinne muss sich, glaube ich, erstmal abkoppeln von diesem Garantiemoment. Also wir wollen immer auf alles Garantien haben und wenn es nicht klappt, dann beschweren wir uns irgendwie. Und ich glaube, dass Lehrkräfte gut daran tun, jetzt abgesehen von diesen Leistungsgedanken mal auf ihre eigene Biografie zu schauen. Also das ist das, was ich immer tue. Also in meiner eigenen Biografie mal Momente aufzusuchen, in denen das bei mir der Fall war. Also wo ich Bildungsmomente hatte in meinem Leben. Und wann das war und wie das war und womit. Und ich versuche immer aus dieser Dynamik heraus meine Lehre zu machen. Indem ich versuche, diesen Flow-Moment der Bildung, wenn man so will, oder diesen Resonanzmoment, wie du sagtest, der Bildung, in sich selbst zu aktivieren und mit so einer Haltung dann auf Menschen zuzugehen. Und dann, auch dann gibt es keine Garantie, weil es wird immer Menschen geben, die damit nichts anfangen können, die auch mit meiner Person nichts anfangen können. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, also bei mir hat das jetzt nicht gefunkt, aber vielleicht gibt es andere Personen, bei denen es dann besser ist. Und ich glaube, so eine gewisse, also der Bildungsbegriff in diesem humanistischen Sinn braucht eine gewisse Entspannung erstmal. Also das, was auch die alten Muße genannt haben. Ja? Also zu sagen, wir bräuchten Räume, wo wir diesen Leistungsdrang mal kurz wegdrücken und uns selbst vielleicht ein bisschen befragen, wann gab es denn diese Momente, um die zu aktivieren und lebendig zu halten. Also ich glaube, das ist natürlich schwer, weil in unserer Welt es immer um diese Leistungsfragen geht und Beschleunigung, wenn wir bei Hartmut Rosa sind. Also es wird immer schneller, immer effizienter. Und immer mehr nach Wachstum orientiert. Aber ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, diese Räume halt eben zu haben. Und ich versuche das, also ich versuche das schon. Und es gelingt mir, also je aufmerksamer und achtsamer ich werde darauf, umso mehr gelingt mir das auch. Und ich kann mir auch Räume in meiner Arbeit suchen, wo das gelingt und versuchen, diese Räume auch zu pflegen. Und ich glaube, das kann man schon, wenn man darauf ein bisschen schaut.
Wo hattest du denn Bildungsmomente jetzt im Gespräch mit deinem Prof? Oder kannst du dich auch einen zentralen Bildungsmoment von dir erinnern?
Also was ganz toll war zum Beispiel, wenn wir in die Philosophie gehen, ich hatte mal Dieter Henrich aufgesucht. Dieter Henrich ist leider auch schon verstorben, ist so ein ganz, ja, ein Philosoph der idealistischen Schule, könnte man sagen, der in München unterrichtet hat. Und den habe ich eben gefragt, weil ich ein paar Sachen nicht verstanden habe. Ich habe ja selbst gar keine Philosophie studiert, sondern Sozialwissenschaften und hatte aber eben philosophische Literatur, die so fachbezogen war. Und ich habe dem einfach E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich würde ihm ein paar Fragen stellen, kann ich die schriftlich einreichen? Dieter Henrich hat gesagt, habe ich irgendwie keine Lust drauf, komm doch einfach vorbei. Und dann hat er mich tatsächlich eingeladen mal zu sich nach Hause und wir hatten so einen ganzen Nachmittag, wo ich ihm alles mal fragen konnte, was ich schon immer wissen wollte über Philosophie, also über Kant auch und so, weil
Au.
ich nicht richtig verstanden habe. Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da ist jemand, der mit seiner ganzen Person eigentlich für dieses Fach steht und der sozusagen dieses Wissen komplett integriert hat in seine Persönlichkeit. Und das fand ich extrem beeindruckend. Also das war so ein Moment in dieser Begegnung mit Dieter Henrich, das werde ich nie vergessen. Deshalb war ich auch so traurig, als er dann jetzt verstorben ist vor kurzem. Weil das sind so Begegnungen. Also ich hatte Bildung immer in Begegnung. Und das war da auch so. Und das ist so eins, was mir sofort einfällt, wenn man mich nach Bildung fragt.
Wow, also eine sehr schöne Episode. Wow, Dieter Henrich, da sind wir jetzt alle kurz neidisch.
Ja. Das war ein Glück, weil er halt in Rente war schon, war lange emeritiert und er hatte viel Zeit einfach. Ne? Das ist natürlich dann, wenn man im Job ist, natürlich viel schwerer. Da hätte ich das natürlich nicht machen können. Es war ein Glücksfall. Ne?
Mega, also wow. Jannike, du hattest kurz erzählt, dass du eben Selbstbildungsmomente auch geschaffen hast, die du so Tipps vielleicht gehört hast. Aber kannst du dich dann noch an einen. Also wirst noch erzählen, was dir am Sozialfonds so gut gefallen hat, bestimmt wegen dieser Bildungserfahrung. Aber hast du noch einen anderen Moment, wo es dir wirklich, so, wo du diesen Bildungsmoment erlebt hast? Kannst du dich an was erinnern?
Für mich sind, also was mir jetzt spontan eingefallen ist, sind Momente, wo ich so aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Also wo ich mich vielleicht überwunden habe, was zu tun, was mir ein bisschen Angst gemacht hat oder was, wo ich mich ein bisschen unwohl gefühlt habe davor und das dann aber trotzdem gemacht habe. Also ja, können Momente bei den Pfadfindern gewesen sein oder auch jetzt ganz, ganz rezent Sachen hier in Luxemburg. Ich habe Texte von mir auf einer Bühne vorgelesen, zum Beispiel, was ich nie gedacht habe, dass ich sowas machen würde. Aber dann habe ich es einfach gemacht und das hat mir total viel gegeben, einfach so für meine persönliche Entwicklung, dass ich mir jetzt solche Sachen zutraue. Und ja, also ich glaube, manchmal braucht es das für diese Bildungsmomente, dass man halt aus dem Vertrauten rausgeht und sich etwas aussetzt, was ja, im ersten Moment erstmal einem vielleicht ein bisschen Angst macht, aber dann merkt man, dass die Angst vielleicht gar nicht berechtigt war und dass das einen neue Türen aufmacht.
Anknüpfend an diese Angst kann ich vielleicht von einem zentralen Bildungsmoment bei mir erzählen. Es war die Arbeit in der Doktorarbeit, weil ich war da 5 Jahre damit beschäftigt, hatte ein schwieriges Thema und auch eins, wo ich ein wenig gegen die momentane Kernforschung oder gegen die Kernforschung zu der Zeit gegangen bin. Und ich war ein bisschen allein damit, weil es halt nicht wirklich viele Leute gab, mit denen ich über das Thema reden konnte. Und dann habe ich mich eigentlich in diese Welt ganz reinsetzen können, weil ich die Zeit hatte, mich nur mit der Doktorarbeit zu beschäftigen oder primär wirklich ganz viel damit. Und ich habe mich so umfassend da reinlegen können, dass ich wirklich so diese Einsichtsmomente hatte, wo es alles Sinn machte oder das meiste und wo sich so Zusammenhänge ergeben haben. Und es ist aber nur möglich gewesen, weil ich in einem Vakuum war, wo ich nicht etwas jetzt morgen leisten musste oder übermorgen abgeben musste, sondern weil ich wirklich diese lange Zeit hatte, mich mit einem Thema und vor allen Dingen auch mit meinem Umgang mit so Sachen beschäftigen konnte. Ich habe da ganz viel über mich auch gelernt. Ich meine, jeder, der mal was Längeres schreibt oder ein Projekt hat, weiß, dass es wirklich himmelhochjauchzend und zutiefst betrübt zugeht, wo man an einem Tag 2 Seiten schreibt und dem anderen Tag nur 2 Zeilen und es geht gar nicht. Und das war wirklich für mich der Moment, wo ich glaube ich, einen ganz, ganz großen Teil meiner Seele oder meines Selbst ausgebildet habe, indem ich in dieses schwierige Unterfangen da mich reinbuxiert habe und dann dieses Gefühl, du schaffst was, du schaffst was, du schaffst es, deine Gedanken zu formulieren, aufs Blatt zu bringen, dass sie Sinn machen, dass es dir auch noch gefällt und dass es in Austausch kommen kann. Das war dieser Moment von Se Erfahrung der Selbstwirksamkeit und der Wechselwirkung mit dem Außen, weil das Produzierte von mir hat nicht nur für mich Sinn gemacht, sondern auch fürs Außen. Und das war diese Retoure, die auch da kam, das war für mich ein ganz grundlegender Moment in der Zeit. Aber das war, wie gesagt, nur mal kurz, nochmal highlighten, nur möglich, weil da Zeit und Raum war, wo ganz viel nur das war. Und das zu schaffen, ist ganz schwierig, glaube ich. Diesen Raum, diese Leere ansonsten, die gefüllt werden kann mit dem, was deine Passion ist. In der EWB, in der Erwachsenenbildung heißt es ja, aber es geht ja mehr als um Erwachsenenbildung. Es geht ja da schon auch wirklich eigentlich darum, Bildungsorte, einen Bildungsraum da zu schaffen. Da versuchen wir eben auch, Inhalte anzubieten, vielleicht unkonventionell oder mal anders betrachtet werden können, damit jeder, der sich dafür interessiert, seine Weise ein wenig findet, um damit umzugehen. Und ich glaube, dass dieses Sichtbarmachen von verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Umgangsmöglichkeiten ein ganz wichtiges ist, weil es eben nicht vorgegeben ist, wie du dich mit einem Thema zu beschäftigen hast, sondern du kannst es dir selbst aussuchen. Vielleicht können wir noch kurz darüber reden, wie schwierig das sein kann, weil man eben nicht kontrolliert und nicht kategorisiert, sondern wirklich einfach mal Learning by Doing machen muss und Angebote schaffen und dann gucken wir, was passiert.
Man könnte es auch so betrachten, dass es einem eigentlich auch Druck wegnimmt, als jemand, der jetzt einen Bildungsraum aufmacht, dass man das nicht komplett kontrollieren kann, was die Leute am Ende damit machen. Aber ja, oft haben wir, glaube ich, die Tendenz, dass wir es gerne kontrollieren wollen würden, weil wir ja, man muss ja auch irgendwie ein Ziel formulieren, was man jetzt damit erreichen will mit diesem Format, aber ja, am Ende hat man es nicht so richtig in der Hand.
Ja, es ist ja auch dieses, man lernt ja auch, dass alles scalable sein muss und dass man es messen können muss. Und ich weiß nicht, ob man Bildung an sich selbst messen kann. Man, mit Prüfungen und mit Examina kann man natürlich dann eine Note draufsetzen, aber das ist dann auch so verkürzt, weil Bildung ja viel mehr ist als nur die richtigen Antworten auf die richtigen Fragen geben. Nils, was wolltest du noch dazu sagen?
Ich wollte auch sagen, also jetzt bei so Klausuren oder so, die ich ja auch schreiben lassen muss, da sage ich auch den Studierenden immer, da kann ich gar nicht die Bildung prüfen, weil ich weiß ja, kann ja gar nicht wissen, was das mit ihnen gemacht hat. Dazu wären andere Formate besser, ne? Zum Beispiel solche Aufsätze oder Essays oder so. Was ich da abprüfen kann, ist eben Wissen. Also wie jemand Wissen sich angeeignet hat und reproduzieren kann. Deshalb gibt es diese verschiedenen Schichten und mit manchen Prüfungsformaten kann ich eine bestimmte Schicht eben sichtbar machen, aber andere Schichten nicht. Und das ist immer wichtig, da transparent zu sein. Also was kann man eigentlich mit einer Methode und was kann man eben auch nicht? Ich würde auch, wie gesagt, wenn man den Bildungsbegriff so öffnet, müsste man ihn auch methodisch öffnen. Also es gibt Menschen, die natürlich über Literatur sich bilden, über Wissenschaft und Philosophie. Es gibt aber auch ganz andere Formen, die man vielleicht übersehen. Also ich habe ganz viel mit Studierenden zu tun, die Musik halt sehr gern. Und dort eine wahnsinnige Motivation haben wir auch. Und zusammen Musik machen oder über Kunst das erleben, übers Malen oder Tanzen oder Singen oder so etwas. Und ich glaube, man muss Menschen immer so viel wie möglich zur Verfügung stellen, damit sie ausprobieren können, wo es einen Treffer gibt bei ihnen. Also das ist, glaube ich, wichtig. Also sich ein bisschen lösen von diesen klassischen Bildungsformen und dann enttäuscht sein, weil da jetzt keine Treffer entstehen, sondern zu sagen, es gibt ganz verschiedene Bereiche und du kannst probieren, wo bei dir so ein Flow entsteht, so ein Moment der Motivation entsteht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil es ist ja kein Problem, dass man in einem Bereich das nicht so gut hinkriegt, aber dann kann man vielleicht einen anderen Bereich finden, wo es besser läuft und das dann ausbauen oder vertiefen und so.
Es gibt ja auch, glaube ich, einen Grund, warum trotzdem noch immer so viel an diesen klassischen Angeboten oder den klassischen Formen festgehalten wird. Und vielleicht ist es da auch, kommen wir sind mal ein bisschen provokativ wieder, ein Unwissen seitens der Entscheidenden, wie es auszusehen hat, oder doch eine primär zweckrationale Entscheidung, wie die Bildung formalisiert werden soll und muss. Was könnte man denn da machen? Weil es ist ja kein Geheimnis, dass im momentanen Bildungssystem in Luxemburg, ich glaube, in Deutschland wird es nicht viel anders sein, ganz viele Schüler und Schülerinnen keinen Halt finden und wirklich Probleme haben, irgendwie mitzukommen, weil eben vielleicht das Raster, was da angeboten ist, überhaupt gar nicht auf sie passt.
Ich glaube, das sind auch Traditionen. Also wir stehen ja auch jetzt in Europa in diesem traditionellen Bildungsbegriff, der stark mit Literalität verknüpft ist, also mit Lesen, Schreiben, also in diesen ganz klassischen Formen, das ist auch diese Tradition ist, in der wir ja auch stehen. Aber ich finde zum Beispiel auch schön, dass jetzt, das freut mich natürlich, dass Podcasts jetzt so populär geworden sind. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Auditives zu machen, durchs Hören, also dass man nicht still mit dem Buch sitzen muss, sondern man kann einen Podcast mitnehmen und beim Spazierengehen hören und so. Und also ich finde schon diese neuen Formen, die auch die digitale Welt liefert, finde ich schon interessant und schon auch schön. Und da ist auch viel Potenzial. Also manche Menschen lernen einfach besser durchs Hören. Und da sind natürlich solche Formate dann super. Also da finde ich immer wieder, dass es so neue Erfindungen gibt, die spannend sind.
Janik, dein Stichwort. Du hast gesagt, Soziopod war ein Moment, wo du ganz viel Bildung eigentlich auch erfahren hast, was mir nicht anders ging. Aber vielleicht kannst du ja mal berichten, wie du das jetzt verstanden hast da oder wie es für dich war.
Also es war dieses Seminar Medientheorien und wir hatten so einen Prof, der es toll fand, uns wirklich super komplizierte Texte dahin zu werfen und dann darüber zu diskutieren. Also von Aristoteles über Foucault, Frankfurter Schule, einmal so quer durch die Philosophiegeschichte. Und ja, erstmal habe ich halt irgendwie kaum was verstanden und das hat mich dann auch ein bisschen genervt, aber irgendwie hat es mich dann trotzdem interessiert und ich wollte dann trotzdem irgendwie verstehen, worum es da geht und bin dann irgendwie auf den Soziopod gestoßen, weil es wahrscheinlich da irgendwie dann eine Folge zur Frankfurter Schule gab oder so und dann damit habe ich es dann verstanden. Also da habe ich dann Zugang gefunden zu diesen Themen und ja, bin dann über Jahre da dabei geblieben, auch als das Seminar schon lange vorbei war und bin dadurch halt so ein bisschen ja in die Philosophie, Soziologie, habe da so ein Interesse für entwickelt, auch wenn das jetzt nie so mein primäres Thema war, aber ich fand es immer spannend, da dazu zu hören und mir Gedanken zu machen über diese Themen und die mit meinem eigenen Leben in Verbindung zu setzen.
Was war denn eigentlich euer Anlass, Nils, den Soziopod zu schaffen? War das das, was ihr erreichen wolltet?
Nein, gar nicht. Also der Soziopod ist ja eigentlich entstanden per Zufall. Also ich habe ja das mit meinem Freund und Kollegen Patrick Breitenbach aufgesetzt, dieses Programm. Das war zu einer Zeit, als es ganz wenige Podcasts gab.
Ja.
Das war damals gar nicht so ein starkes Medium. Und der Patrick Breitenbach hat den Soziopod eigentlich erfunden. Also das ist seine Erfindung, weil er gesagt hat, also der ist Mediendesigner und hat diese, der ist so. Guckt immer, was es gerade gibt an neuen Methoden und neuen Formaten. Und er hat gesagt, naja, weißt du, wir reden ja doch die ganze Zeit immer über das, was uns interessiert. Und das ist immer so Philosophie und Soziologie und Pädagogik und Religion auch und sowas. Und er kam einfach auf die geniale Idee, lass uns das einfach mal aufzeichnen. Das ist so eine ganz zufällige Geschichte, dass wir die Gespräche, die wir eh immer führen, wenn wir uns besuchen, dass wir die einfach mal aufnehmen und als Podcast hochladen. Das war so eigentlich ein Zufallstreffer. Und das ist, glaube ich, symptomatisch, auch wenn wir auf den Bildungsbegriff kommen. Also vieles entsteht, glaube ich, im Bildungsbereich, weil man es gerade nicht erwartet hat. Also dass man zufällig was entdeckt oder zufällig was macht, was funktioniert, was eben nicht so vorhersehbar ist. Und genauso war das bei uns beiden damals auch. Und der Soziport, der ist jetzt ja abgeschlossen, weil alles hat so seine Zeit und ist dann auch vorbei. Aber das war eigentlich etwas, was nie gedacht war, dass es irgendwie so groß werden würde. Es war eigentlich so ein Hobby und uns hat es einfach Spaß gemacht. So ist es entstanden.
Ich glaube, es hatte dann sehr, sehr, sehr viele positive Konsequenzen, weil eure
Oh ja.
Hörerschaft ist ja ständig gewachsen und heute ja auch noch der Sache treu und hört ja die Podcasts bestimmt mehr als einmal. Also wir glaube ich zumindest. Deswegen sind wir auch ganz froh, Nils, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns heute ein bisschen über Bildung zu sprechen, aber auch, dass du am 6. März zu uns nach Luxemburg in die Famous EWB kommst, wo wir dann über das Thema soziale Ungleichheit in Bildung sprechen werden. Da sind wir dir ganz dankbar und wir freuen uns auch darauf. Janik, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, was du noch beitragen möchtest?
Ich freue mich auch auf den 6. März.
Ja, ich freue mich auch.
Das sind schon ganz gute Voraussetzungen. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine coole Runde gemacht zum Thema Bildung und wie man Bildung überhaupt besprechen kann und was Bildung sein kann und wie wir uns in unseren Positionen damit auseinandersetzen. Und das stiftet ja Hoffnung, dass Bildung nicht das Traditionelle immer ist, sondern im Prozess, im Flow, so wie das Leben auch. Und ja, ich würde mich nochmal bedanken für die schöne Runde heute Morgen. Von meiner Seite aus sage ich mal Tschüss und überlasse die letzten Worte euch beiden.
Ja, ich will gar nicht viel sagen. Ich freue mich auch, zu euch zu kommen am 6. und bin ganz gespannt und in freudiger Erwartung.